2. Mose 17, Vers 1. Finde ich wunderbar, dass Sie alle das ermöglicht haben. Man muss sich manchmal an so einem Abend auch losreißen. Ich weiß, wie das ist. Schwierig genug. 2. Mose 17, Vers 1. Israel in Massa und Meriba. Das ist kein Einkaufsmarkt, sondern das Gegenteil. Das ist Massa. Ja? Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter ihre Tagereisen, wie ihnen der Herr befahl, und sie lagerten sich in Rephidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken, und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir, warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm, tritt hin vor das Volk und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Fels am Horeb. Da sollst du auf den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Da nannte er den Mord Massa und Meriba, weil die Israeliten dort haderten und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Ich habe es Ihnen ja schon am Sonntag in der Predigt erzählt, wie mich das ungemein beeindruckt hat, wie Amerika im Moment bewegt ist von der Heimkehr des Captains O'Grady, der Pilot, der von dem Düsenjäger da in Bosnien abgeschossen wurde. Ich habe mich gewundert, dass in unseren deutschen Zeitungen fast nichts kommt. Sie müssen täglich nur etwa den Super Channel Kanal oder den, das ist dort CNN oder was da, anschauen. Und da kommt das immer wieder. Jedes Mal den ganzen Tag wiederholt. Und da kam es jetzt am Sonntag, wie der O'Grady dann beim Clinton erscheint. Jetzt muss er kein Gras mehr essen, jetzt darf er, was ist das, Kaviar-Salat essen und so weiter. Also es wurde immer gemacht. Und was aber immer beeindruckend ist, dass selbst der oberste General sagte, er ist uns ein Beispiel für das, wie Gott heute wirkt. Das hat die amerikanischen Menschen bewegt. Oder ganz ergreifend, wie er seine Familie besucht, kommt aus dem Flugzeug raus, seine Schwester, die lässt ihn gar nicht mehr los. So wurde man noch nie von seiner Braut umarmt, außer mir vielleicht. Und aber das ist so schön. Und dann, wenn er ein paar Worte spricht, sagt er einfach, ich habe die Macht Gottes erlebt. Ich habe erlebt und danke euch für eure Gebete. Und das Einzige, was mich hindurchgetragen hat, war die Liebe Gottes. Wenn man so ein Zeugnis hört, ist das ergreifend, weil es mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Dann sagt jeder, das ist doch wirklich toll. Da hat einer die Macht Gottes erlebt. Das ist genauso, wie wenn ein Krebskranker auf unerklärliche Weise geheilt wird. Da sind alle baff und sagen, das ist ein Wunder. Aber jetzt ist ihre Lebensführung anders, häufig anders. Sie erleben auch große Wunder. Die sollten Sie auch nicht vergessen, die sollten Sie sich ja aufschreiben. Sie haben ja viele Situationen schon dieses Jahr gehabt, die Sie vorher in der Angst nicht bewältigen konnten. Da sagen Sie, ich weiß nie, wie das werden soll. Und da kann Gott nicht mehr helfen, ist alles aussichtslos. Und Gott hat Ihnen geholfen. Er hat nicht alles gelöst, aber unheimlich viel, was Sie gar nicht für möglich gehalten haben. Bleiben Sie im Danken stehen. Ich will heute Abend von was anderem reden, dass Gott seine Leute immer wieder in die Anfechtung führt. Und darum ist dieses immer mit den Erlebnissen der großen Wunderberichten, das ist mir jetzt wieder so deutlich geworden, ist für die meisten Menschen gar keine Hilfe, weil die sogar sagen, ha, dem hat Gott geholfen, aber mir hat er nicht geholfen. Das vergrößert die Anfechtung. Je mehr wir Wunderberichte haben, darum sind wir manchmal auch zögernd, im Gottesdienst solche Dinge zu erzählen, wie jemand wunderbar erlebt hat, dieses Eingreifen Gottes, weil es auf den, der das nicht so erlebt hat, ja immer so wirkt, wie wenn er von Gott verstoßen wäre. Und ich bin so dankbar heute Abend, dass wir diese Geschichte haben. Gott hat sein Volk grandios geführt, durch Schilfmeer. Es war ja unbegreiflich, noch Jahrhunderte später haben sie von diesem Wunder geredet. Noch bei den Propheten, das ist das Ereignis gewesen. Gott hat wirklich das Meer geteilt. Die Israelis wussten ja auch, wie es mit dem Wasser ist und wo das Wasser runterläuft und dass keine Mauer bilden kann. Aber das war's. Sonst wären wir ja gar nie gekommen. Das Wunder stand dort. Man muss immer sagen, was hat Israel sonst geeint? Als dieses Wunder, sie haben Gottes Macht erlebt, so wie die neutestamentliche Gemeinde vom Wunder der Auferstehung Jesu lebt. Wenn da Theologen nicht mehr dran glauben, dann gibt es auch keine Gemeinde mehr. Das ist das Ereignis, von dem wir herkommen. Und für die alttestamentliche Gemeinde war die Herausführung aus Ägypten das Wunder. Von dem die Propheten immer wieder reden, da muss Gott nochmal so ein Wunder tun, muss euch wieder dorthin führen, damit wieder Gemeinde wirklich vor Gott steht und zum Glauben kommt. Und dann haben sie erlebt, wie Gott ihnen geholfen hat, als sie im Bitterwasser waren. Und dann haben sie erlebt, wie Gott auf ihr Murren hin ihnen Brot vom Himmel regnete. Es war sprachlos, waren sie. Und es war wirklich so. Und dann hat Gott alles geregelt bis ins letzte Detail, dass sie sogar am Sabbat essen konnten und nicht sammeln mussten. Und wenn sie sonst mehr sammelten, ist es vergammelt in den Gläsern und in den Töpfen, wo sie es hatten. Und eigentlich konnten sie doch bloß dastehen und sagen, wir haben einen wunderbaren Herrn. Und man muss doch von morgens bis abends die Choräle hören und singen. Haben Sie heute schon Dankchoral gesungen? Muss ja niemand gehört haben. Haben Sie es gesungen? Haben Sie Gott die Ehre gegeben? Für die Wunder? Wir sollten doch im Danken stehen. Wir haben einen mächtigen Herrn, einen lebendigen Herrn, einen Herrn, der trotz unseres Murrens uns überschüttet mit Wundern und mit Güte und mit Brot und versorgt, der unser Leben erhält bis zum heutigen Tag. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Wir murren, wir bruddeln, wie die Israeliten, weil wir so viel neue Schwierigkeiten erleben. Und dazu gehört die Anfechtung eben unseres Glaubens. Gott führt uns hinein in neue Nöte. Gehen Sie nochmal zurück, 2. Mose 14, Vers 13. Sehet zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Gehen Sie so in jeden Tag rein. Das ist doch eigentlich jeden Tag die Realität, dass Gott seine Wunder bei Ihnen machen will. Wenn Sie aufstehen und sagen, jetzt bin ich gespannt, lieber Herr, was du heute vorhast mit mir. Du willst uns deine Wunder sehen, dass der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Aber wir gehen in den Tag rein, wie wenn wir das alles machen müssen. Der Herr will doch überwältigen, seine Macht zeigen. Ist das alles vergessen, wie Gott sich dem Mose offenbart hat? Das war doch die schöne Sache. 2. Mose 6. Wie bei Abraham, der Gott, der in schwachen Menschen so wirkt, dass sie alles zum Genügen kommt. Der Allgenugsame, der El Shaddai, der Herr, der alles durchwirkt. Das Schreckliche ist, dass wir den Blick vergessen, dass wir den ganz normalen Blick vergessen. Natürlich kann ich Gott nicht sehen. Aber er ist doch da und seine Verheißungen sind wahr. An keinem Tag ihres Lebens war das nicht wahr, sondern es war immer Realität, so wie es beim Volk Israel Realität war. Egal wie Gott sie führt, ob sie ins Krankenhaus müssen, ob ihnen alles misslingt, ob ihr Haus abbrennt oder was passiert, der Herr ist da und er wird für uns streiten und ihr werdet stille sein und sie können die Macht und die Siege des Herrn leben. Der Herr, der für sein Volk das Brot vom Himmel regnen lässt und Fleisch herbeiführt. Aber als es durch neue Tiefen geht, verlieren sie den Mut. Und das ist doch schlimm. Und darüber muss ich heute zuerst reden, dass unser Glauben so schnell kippt. Es ist ja nicht die Glaubenslosigkeit unserer Tage, sondern die Glaubenslosigkeit der Christen, die so schlimm ist. Corrie ten Boom hat es immer so schön gebracht, muss ich mit den alten Büchern lesen, dass sie sagt, sie erschrecke nicht der Hass der Atheisten, sondern der Unglauben der Christen. Das ist das Problem. Daran stirbt die Gemeinde. Dass wir nicht Gott vertrauen, jeden Tag. Ja, aber das war ja so schlimm, der Herr führte sie nun wieder in die Wüste und wieder ist kein Wasser da. Jetzt frage ich Sie, wie gehen Sie auf solche Situationen zu? Ausweglos, verzweifelt, hilflos stehen Sie davor, alles bricht zusammen, dass ich schwache Nervenkraft habe, das wissen Sie. Deshalb, ich weiß doch von mir selber, wie glaubenslos ich da bin. Da wundere ich mich immer, wenn die Leute sagen, du redest gar nicht vom Zweifel, ja soll ich noch drüber predigen? So eine Not, die ich dauernd bekämpfe bei mir, dass ich dem Herrn so wenig zutraue. Und der Herr ist doch da und will seine Wunder tun. Und das ist eigentlich schlimm. Die Schuld unseres Lebens wird dort am allerschlimmsten. Nicht bloß, dass wir dieses und jenes Gebot übertreten haben, sondern dass wir den Herrn nicht mehr vertraut haben, nicht mehr ihm gedient haben, nicht fröhlicher ihm unsere Lieder gesungen haben. Sie wissen, dass ich nicht diesen Bewegungen heute anhänge, die sagen, man muss zuerst eine halbe Stunde lang Lobpreisohrwürmer singen, um Gott zu ehren. Aber man muss Gott die Ehre geben, wie Sie es auch machen. Sie können Gott auch mit Tränen und mit Schreien die Ehre geben, aber Sie müssen wissen, er ist da. Und das ist doch morgens keine Pflichtübung, wenn wir sein Wort hören, wenn wir mit ihm reden im Gebet, sondern das ist doch die Freude des Aufblicks, dass wir gerade die schwierigen Nöte mit ihm bewältigen. Aber das ist eben nicht mehr da. Und sie murrten. Und sie haderten mit Mose. Was ist hadern? Das ist streiten. Sehr interessant, die Worte sterben aus, die gebraucht man kaum mehr. Sie streiten mit Mose und sie murren gegen Gott, das hatten wir ja schon vorher bei den Wachteln und beim Manna. Und das geht immer, immer wieder weit und immer die gleiche Tour in unserem Leben. Wenn wir es heute Abend mal merken und sagen, das lähmt Gottes Wirken. Darum kann Gott so wenig tun, weil wir ihm nicht die Ehre geben, weil wir nicht mit ihm rechnen und weil wir nicht ihm unsere Loblieder singen und ihn nicht preisen und nicht auf ihn zugehen. Natürlich müsste man doch denken, das Volk Israel geht hinein und sagt, Herr, jetzt sind wir gespannt, wie du das löst. Ich habe Ihnen doch so Storys erzählt, wie das die Christen der dritten Welt oft machen. Und dass wir mal einen fatalen Blattfuß in der Wüste hatten und nichts mehr weit und breit hat, ist der ausgestiegen, Atolakotesema hieß er, vergesse ich nicht. Und er hat gesagt, ich lege dort Hände zusammen und sage, Herr, jetzt sind wir gespannt, wie du das löst. Amen, das ist ein Halleluja. Jetzt wird er gucken, wie es geht. Und das ist doch, bevor wir anfangen, uns mit unserem Gedanken zu plagen, das war auch so schön, das Lied, um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehen sein, wenn Gott mit seiner Hilfe kommt. Er kann uns lange warten lassen. Aber das ist wahr, die Anfechtung ist groß und darum brauchen wir einander, damit wir es immer einander sagen und sagen, du, und deswegen machen wir Krankenbesuch. Ich weiß nicht, was wir mitbringen müssen, sondern wir bringen eine Botschaft mit. Wir sagen, du, jetzt erst recht auf den Herrn geblickt. Und gerade, wenn die Krankheit zum Tode ist, dann erst recht. Geht's jetzt zur Herrlichkeit. Wir wollen doch immer wieder sehen, dass vom Herrn alles ganz anders aussieht, wenn wir mit ihm gehen. Also das war das Erste. Der angefochtene Glauben. Jetzt möchte ich noch was anderes Ihnen zeigen, dass der Herr die Tagereisen einteilt. Das steht ja oft im Alten Testament beim Wüstenzug drin, die ihre Tagereisen, wie ihnen der Herr befahl. Wir hatten am Sonntag über Führung gesprochen. Vielleicht war nur ein Teil der Führung hier ins Blickfeld gerückt. Und das zum Beispiel gar nicht, dass der Herr für Sie alles zumisst. Wenn Sie es in die Hand des Herrn geben, wie der Herr befahl. Wir leben ja heute in einer großen Stresssituation. Wir hatten mal einen israelischen Guide, den Isi, der hat immer gesagt, im Stretch, das ist so schön, den man überdehnt, das hat mir so gefallen. Wir leben auch im Stretch, gell, wo wir überdehnt sind. Und das hier alles zerreißt, aber wir machen uns auch die Spannung. Wenn wir viel zu viel selber wollen, gehen Sie doch die Tagereise, die der Herr Ihnen befiehlt. Das Stück, wie der Jakob dem Esau begegnet. Sie kennen doch die Geschichte. Der hat also den Esau gefürchtet. Und dann sagt der Esau, lass uns miteinander gehen. Dann sagt er, nein, meine Herden müssen langsam gehen, ich möchte sie übertreiben. Da meint er, ich möchte sie zu schnell treiben. Und dann können die Junglämmer nicht mehr mit und die Jungtiere und so weiter. Das ist so schön. Gott hat ja für uns auch so das Tempo bestimmt. Nimm doch einmal den Schwung raus und sag jetzt das, was der Herr will. Es gibt Ruhezeiten, es gibt Zeiten, wo mehr Spannung herrscht. Und lass doch den Herrn die Tagereisen bestimmen, was er als Route für uns vorhat. Und das ist eine Fortsetzung zu dem, dass Gott uns führt, dass er auch das Quantum bemisst, wie viel an diesem Tag geschafft werden kann. Gott will uns nicht übertreiben, also nicht in Hetze bringen, ganz gewiss nicht. Und er hat auch diesen Weg bemessen. Wenn bei ihm oder bei mir das Leiden kommt oder das Schwere, das Unangenehme, das Versagen, manchmal ist ja auch bitter, dass man erlebt, wie plötzlich man geschmäht wird, ohne dass ein Grund dafür besteht. Und der Herr hat es zugelassen. Das gehört zu unserer Tagereise. Und so lässt der Herr sie in diese Wüste gehen, wo kein Wasser ist. Und es ist ein von ihm gewiesener Weg und ein gesegneter Weg. Auch in der Wüste. Auch das ist ja eigentlich bei dem Sonntag noch zu wenig rausgekommen, dass die Wüstenwanderung die typische Führung Gottes ist. Jedenfalls bei Israel. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Und sie haderten mit Mose. Warum hadern sie mit Mose? Weil sie vom Glauben noch nie was verstanden haben. Und das kommt immer raus in der Anfechtung, wie wenig wir begriffen haben. Das Dumme ist ja, den Glauben kann man nicht lernen, man kann ihn auch nicht mit Kursen einstudieren, man kann ihn nicht aus den Büchern saugen, der Heilige Geist kann uns den Glauben nur geben. So sagen wir es ja in Luthers Auslegung zum dritten Glaubensartikel. Nur der Heilige Geist erleuchtet mich. Und da war keine Erleuchtung da. Jetzt haderten sie mit Mose. Es wäre das Erste gewesen, dass der arme Mose kann doch nichts dafür. Wer ist denn der Mose? Wir haben gesagt, er ist der Größte im Alten Bund. Und doch hat er einen großen Mangel. Im Neuen Testament wird es immer genannt, er kommt vom Gesetz, also von der Forderung. Er ist nie der wie die Evangelisten und Apostel im Neuen Bund, das Evangelium austeilen. Die riesengroße Freude, kriegt alles geschenkt. Er muss die Menschen noch treiben. Und jetzt sehen wir den armen Mose, der so groß war, dass Gott ihn ja sogar in die persönliche Gesprächsgemeinschaft hineingenommen hat. Das Leuchten vom Angesicht Mose, aber er kann doch kein Wasser machen. Das heißt doch, wir Menschen bleiben schwache Leute. Das mit dem Wasser, das hat das Jesus gemacht. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Warten Sie am Pfingsten. Jesus gibt Wasserströme in der Wüste. Mose kann es nicht tun. Jesus hat dem Menschen gesagt, der Durst hat, komm zu mir und trinke, du kriegst. Und Jesus hat gesagt, es wird keiner von ihm enttäuscht weggehen. Wissen Sie, das ist eine Zusage Jesu. Von mir wird keiner weggehen. Es kann sein, die Leute suchen woanders. Sie suchen in religiösen Formen oder sie suchen in Traditionen. Aber wer zu Jesus kommt, der kriegt so viel Wasser, Lebenswasser. Erquickungswasser, frisches Wasser. Aber das kann Mose nicht geben und sie haben von ihm etwas erwartet. Das kommt ja immer wieder vor, dass die Leute von uns etwas erwarten. Und es war schon bei den Jüngern so, wo der Vater kam und sagt, bei Jesus beschwert er sich und sagt, ich habe dir meinen Jungen hergebracht und die konnten ihn nicht heilen. Ja, wir können eben niemand heilen. Ich glaube auch, dass wir Jünger nicht heilen können. Ich glaube, dass auch kein Evangelist einen anderen heilen kann. Jesus kann heilen. Man darf beten. Das ist ja bei manchen Heilungsevangelisten wirklich unbiblisch. Ich glaube nicht, dass die Hände heilen und magische Kräfte. Das gibt okkulte Dinge. Ich habe jetzt einen erschütternden Fall erlebt bei einem Gemeindeglied, dass eine Geistheilerin gerufen wurde und eine Heilung geschenkt wurde, weil alle Ärzte ratlos sind. Das gibt's. Deshalb will ich vor diesen Heilungskräften Angst haben. Hier in unserer unmittelbaren Nähe. Und das gibt's. Die ganze Familie ist beglückt. Was können Sie dagegen haben, wenn doch das den Menschen nützt? Es gibt natürlich viele Kräfte, aber Menschen, wo Menschen das können, sind es für mich immer. Da habe ich, dort bei der Geistheilerin sowieso, aber auch bei denen, die im Namen Jesu auftreten, ganz große Angst, dass es andere Kräfte sind. Nur aus dem Gebet, so ist neutestamentlich, kommen die Wunder, die der Herr wirkt. Auch durch unsere Hände, sicher. Ja, wohl, wir dürfen die Hände auflegen auf Kranke und so weiter. Aber es ist immer aus dem Gebet und der Herr ist der Wirkende. Aber wir wollen uns da jetzt nicht aufhalten. Da kommen sie zu Mose und sagen, warum kannst du uns kein Wasser geben? Sie sind enttäuscht. Sie haben sie überhaupt nie begriffen. Der Mose hat doch damals schon beim Durchzug gesagt, der Herr wird für euch streiten. Das missverstehen alle Menschen nicht und kapieren es nicht. Das bleibt auch bei allen Leuten, falls sie sagen, jetzt bin ich enttäuscht von den Christen, die konnten mir nicht helfen. Und sie werden viele Leute treffen, die auch von uns enttäuscht sind. Denn wenn oft die Leute zu uns kommen und dann sagen, hatten sie mal Hilfe, dann muss man sagen, ja, hören Sie mal, das ist doch nicht nach dem Sinn Gottes, wenn man die Leute mal wieder auf die Zusammenhänge hinweist. Die Leute sind ja immer enttäuscht, sie verstehen es nicht, was wir ihnen sagen. Wissen Sie, was ich meine? Wir können oft, die Leute wollen ja von uns geschwinde Hilfe. Hast geschwind was, mach geschwind aus, so wie die Geistheilerin, dass ich gesund werde und dann ist okay und dann kann ich schon wieder gehen. Wir wollen sie auf den lebendigen Herrn hinweisen. Das verstehen sie gar nicht. Sie wollen uns an uns hinklammern. Ich habe ganz große Nöte gegenwärtig wieder, dass ich verschiedenen Leuten die Taufe ablehne, weil sie gar keinen Bezug zur Kirche haben, oft noch nie einmal in unserer Kirche waren. Die wollen sie haben und sie trotzen sie durch mit allen kirchenrechtlichen Maßnahmen. Das ist ganz merkwürdig, die Leute wollen irgendetwas. Aber wenn man sagt, lass doch mal, wenn du den Glauben verstanden hast, dann darf ich auch dein Kind taufen. Komm, oder lass das Kind selber mal glauben nach dem Konfus, nach dem Konfirmandenunterricht, dann kann man es machen. Aber die Leute hängen sie irgendwie an die Kirche oder so. Ich mache die Formen mit. Da sieht man die ganze magische Not heute. Und die Leute wollen nicht hören, was wir ihnen sagen. Du musst auf Jesus schauen. Wir können gar nichts. Wir haben nur in unserem Leben die Macht Jesu erfahren. Wir sind Versagende, schwache Leute. Aber wir wollen auf Jesus hinweisen. Und wir können nicht klar genug fortwährend sagen, wir sind's nicht. Aber wenn Paulus nicht anders, wo sie ihm das Opfer darbrachten und nachher in Steinigung, muss er nicht unser Opfer darbringen, wir sind doch keine Götter, sondern wir bereden von dem Herrn Jesus. Wir sollten alles vermeiden, was so aussieht, als ob die Kirche oder seine Mitarbeiter oder Boten oder gewisse religiöse Segensformen oder sowas gäbe. Nein, die sind es nicht. Es sind auch nicht Formen und es sind nicht Stimmungen und es sind nicht Melodien und Liturgien, sondern es ist der Herr Jesus. Es ist sein Wort, das heilt und das hilft. Und da hadern sie mit Mose von der Sache, wo er gar nichts dafür tun kann. Und sie klagen ihn an und sie schimpfen auf ihm rum und das ist erschütternd. Mose war ein sehr geplagter Mann, mehr als alle anderen. Er stand ja immer dazwischen. Er stand immer dazwischen und er kann das nicht mehr tragen. Was sie am Ende noch sagen, das steht im letzten Vers, das ist der Herr unter uns oder nicht? Ja, das haben wir oft auch im Murren schon gedacht und oder auch ausgesprochen. Ist Gott wirklich da oder hat er uns verlassen? Und wie anders macht das Mose? Jetzt kommen wir zum neuen Punkt. Wie anders macht das Mose? Das Volk denkt, ein Mensch muss uns helfen. Und immer wieder, sie können es ja nicht verstehen. Und da merkt man, wie der Glaube oft immer bloß wieder eine Form ist. Der Mose sieht auf den Herrn und er kniet nieder und schreit zum Herrn. Das ist schön, das kann man immer wieder lernen. Der Herr ist da, auch wenn alle von Gott abgefallen sind. Die Türe ist immer offen, auch in einer Zeit geringer Dinge. Mose schrie zum Herrn. Ein Einzelner, der den Namen des Herrn anruft, kann so viel bewegen. Und ich finde das so super, wenn Sie als Beterin in Ihrer Familie, in Ihrem Haus sind und diesen Dienst tun, da kann der Herr so viel wirken. Das darf man doch mal sagen, was wir erleben so in den letzten Monaten, wo Menschen auch einfach zum Glauben gekommen ist, in aller Stille, in ihrer Familie und auch durch ihr Dienst und durch ihren Zeugnis. Herrlich, weil Gott Gebet erhört, Menschen die Augen öffnet. Und der Mose betet zum Herrn. Sicher spürt man noch die Angst ab, sie werden mich noch steinigen. Aber sag, geh und tritt vor sie hin und schlage auf den Felsen mit diesem Stab. Ach, ich wollte vorher noch sagen, dieses Blicken auf den Herrn, das haben wir ja oft gehabt. Das haben wir beim David gehabt. Als er vor Abimelech war,
in der ganz dunklen Stunde, als er fliehen musste, und dann zu den Philistern geht. Das sind doch seine Erzfeinde, von denen er so viel umgebracht hat. Das ist wie wenn ein Bosnier bei den Serben sein Leben retten will. Es geht doch nicht gut, besonders wenn er da so und so viel totgeschlagen hat. Und da ist David zum Abimelech gegangen und hat durch einen Trick erreicht, dass sie ihn nicht mehr ernst nehmen. Er stellt sich geisteskrank. Und da sagt er nachher in dem Psalm, ich will den Herrn loben alle Zeit. Psalm 34. Das herrlichste, schönste Lob eines Menschen, der auf den Herrn schaut, in der größten Not, in der Bedrängnis. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht zu schamrot werden, nicht zu Schanden werden. In jeder noch so großen Bedrängnis und Anfechtung, der Herr ist da und will ihnen wegen. Das ist für sie wichtig, dass sie heute Abend das wieder hören. Für sich, ich will den Herrn vor Augen haben in meinen Schwierigkeiten und mit ihm fröhlich meinen Weg gehen. Und jetzt kommt es mit dem Felsen, auf den er draufschlägt. Was ist das für ein merkwürdiges Wunder? Der Fels war ja schon vorher da, bloß hat das murrende Volk es nicht gesehen. Das müssen Sie auch wissen. Gott hat viel tausend Weisen zu retten aus der Not. Gott braucht keine Flugzeuge, die erst die Rettung herbringen, sondern er kann mit den vorhandenen Gegenständen seine Wunder. Und der Fels war eigentlich ein Ausdruck der trostlosen Wüste. Der war da so gelegen, so unheimlich. Und da schlägt der Mose drauf und dann kommt Wasser raus. Jetzt einfach die Frage, ist es wirklich so passiert? So ist es passiert. Und das ist eine Erfahrung, die das Volk Israel gemacht hat. Sie werden in anderer Form ähnliche Dinge erleben. Wie Gott ihnen plötzlich, nicht bloß im übertragenen Sinn, sondern auch real plötzlich in unlösbaren Schwierigkeiten seine Wundermacht zeigt. Es kommt ja später immer wieder vor, dass das Haderwasser der Punkt war, wo Gott nicht getraut wurde, auch wo der Mose nicht getraut hätte. Man kann es nicht ganz genau sagen, an welcher Stelle es war. Vielleicht ist es auch nicht unsere Aufgabe, noch einmal die Stelle genau zu suchen, wo der Mose gesündigt hat. Sonst kann man einfach darüber philosophieren, aber ich habe am Zorn draufgeschlagen, was nachher heißt, weil du am Haderwasser mir nicht vertraut hast. Es gibt aber auch eine andere Stelle, auf die es bezogen sein kann. Man kann es von Verschiedenes auslesen. Aber wir wollen nicht alles hier nachspüren, sondern es genügt, wie der Paulus sagt, der geistliche Fels, der mitfolgte, war Jesus Christus. Da war der Herr dauernd da und das Volk hat ihn nicht gesehen. Und der Herr hat seine Hilfe gegeben denen, die ihn suchten. Jetzt wollen wir heute nicht mehr vom Wasser reden, das hat man dann getan in den Pfingsttagen sehr ausgiebig. Johannes 4, die Geschichte von der Samariterin. Wer von Ihnen den englischen Film von unserer Frau Dumme Kitty angesehen hat, da war das ja so drin, wo dieser Mann aus Sambia das erzählt hat, die Geschichte von der Frau der Samariterin am Brunnen und dann das mit den AIDS-Kranken kam, mit der Hure. Dann hatten wir Johannes 7, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wir hatten der kristallene Strom in der Ewigkeit, an dem man trinken kann. Der Herr wird uns Ströme geben. Aber das eigentlich, was hier drin ist, nur am Rande gestreift. Das hat Jesus im Bild nochmal allegorisch aufgenommen, umgedeutet, geistlich überhöht. Sondern hier kommt im Alten Testament oft das vor. Und Sie wissen, Sie haben das mit Massa und Meribah schon gehört. Wo steht's denn? Ich habe selber in der Konkordanz spicken müssen. Massa und Meribah. Verstockt eure Herzen nicht wie in Massa und Meribah. Psalm 95. Und das ist eigentlich die wichtigste Auslegung auch aus der alttestamentlichen Gemeinde. Der herrliche Dankpsalm, Lobpsalm. Herr ist König über alle Götter. Und da heißt Vers 8, 7. 8. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstocket euer Herz nicht, wie zu Meribah geschah, wie zu Massa in der Wüste, und wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. 40 Jahre war dieses Volk mir zuwider, dass ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen. Das war der Anlass, warum Gott sie verstoßen muss, warum sie durch die Wüste wandern und eine ganze Generation sterben muss, weil sie den Herrn nicht vertraut haben. Gott lässt da nicht spotten mit sich. Und das ist eine Sünde, die bei uns sich so leicht einschleicht, dass wir sagen, aber der Herr muss damit leben, dass ich eben immer gegen ihn klage und dass es so schwer ist. Nein, das dürfen wir nicht. Wir müssen ihn loben und ihm danken. Der Herr ist da mit seinen Verheißungen. Und er wird, wenn die Stunden sich gefunden, seine Hilfe mit Macht hereinbrechen lassen. Und jetzt verstockt eure Herzen nicht, weil ihr das Wort habt. Und das ist interessant. Ihr habt das Wort, Gott hat euch das Wort gegeben. Der Herr ist in eurer Mitte. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Was wollt ihr denn noch mehr? Er ist da. Mir ist auch noch wunderbar, wie dieser tote Stein, was ist ein Stein? Was ganz Totes, nichts wie eine Pflanze, ein Blatt oder sowas, oder ein Tier. Ein toter Stein plötzlich von Gott erfüllt wird und dann eine Heilsgabe geben kann. Es ist Gott so leicht, alles in unserer Welt, alles in allem zu erfüllen. Er kann sogar die Not, die uns heute noch bedrängt, umwandeln in Segen. Es ist immer ein kleines. Das Murren der Gemeinde ist bloß furchtbar. Und dafür gibt es gar keine Berechtigung. Wir leben heute in einer schrecklichen Zeit. Da haben wir uns an alles gewöhnt. Die Christen sind materialistisch geworden, diesseitig. Aber die Christen haben sich auch angewöhnt, wie selbstverständlich, Gott zu kritisieren und zu tadeln und zu murren und zu klagen. Und da muss man sagen, man muss verstehen. Nein, man darf es nicht verstehen. Verstockt eure Herzen nicht. Wir haben einen herrlichen Herrn. Einen Herrn, der sich auch noch in den dunkelsten Stunden als König und als Heiland erweist. Und der seine Liebe auch in ihrem Leben sichtbar machen wird. Ich hoffe, dass Sie das vielfach auch entdecken und erfahren.